Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist schon wieder Mittwoch. Mein Gott, die Zeit, die vergeht. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt vom Wasserstoff, von den Brennstoffzellen, alles, was dazugehört. Und Johannes, heute wieder mit unseren Freunden vom Energopolis Podcast.
Ja, genau. Wir freuen uns, dass wir wieder hier zu viert zusammensitzen können. Hallo ja. Florian, hallo Christian.
Ja, hallo Johannes, ja, hallo
danke
Martin.
Danke nochmal für die Einladung, moin.
Hallo Zuhörer, herzlich willkommen auch bei Energopolis, der Energie-Podcast, alles mit Energie. Wir freuen uns auch, dass wir heute wieder mit euch an der Hydrogen Bar sitzen.
Ja, perfekt. Ja, wir haben letzte Woche ja schon gestartet mit einer Folge, die die jetzt eher so sich um unser Dasein als Podcaster gedreht hat. Und dann haben wir noch ein bisschen so zu Wasserstoff noch gefachsimpelt. Insofern ist, glaube ich, noch einiges von unserem Skript, was wir uns da notiert haben, auch noch übrig für diese Woche. Ja, insofern genau. Passt ganz gut, glaube ich, dass wir uns nochmal hier treffen.
Starten wollen wir aber trotzdem nochmal mit einem Podcast, und zwar mit einem weiteren Podcast, ja. Nämlich dem vom Johannes, dem Battery Testing Mentor. Ja, Johannes, was hat es damit eigentlich auf sich?
Ja, also manchmal frage ich mich das auch. Warum habe ich mir das angetan?
Was hat es damit auf sich, Johannes?
Genau. Also im Prinzip ist es ein Podcast speziell zum Nischenthema Testen von Batterien. Also wirklich, das ist im Prinzip das absolute Gegenteil von dem, was ihr macht. Ihr sagt alles mit Energie. Ich mache nur quasi Testen und sonst nichts und Testen von Batterien. Der Hintergrund war eigentlich der, dass ja wir hatten den Podcast mit der über Wasserstoff, die Hydrogen Bar, schon ein paar Jahre gemacht, glaube ich. Dann habe ich mich selbstständig gemacht und da probiert man natürlich alles Mögliche aus. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, das mit der Wasserstoff-Hydrogen-Bar funktioniert eigentlich ganz gut. Über was kenne ich mich aus? Über Batterietesten, lass doch mal einen Podcast starten. Und dann habe ich im Prinzip diesen Battery-Testing-Mentor-Podcast aus der Taufe gehoben, auch mit dem Wissen, dass im Prinzip in dem Markt sehr viel, ja, so Halbwissen vorhanden ist, sehr viel von, ja, viele Leute, die da reingehen und sich zurechtfinden müssen. Und da war der Gedanke, Leuten wirklich damit einen, ja, bisschen an die Hand zu nehmen und die mit Wissen zu versorgen. Und ja, warum habe ich mir das angetan? Weil es ist schon ein Unterschied, wenn du einen Podcast alleine machst oder zu zweit. Also zu zweit oder mit noch mehr, da hast du schon ein bisschen so dieses, die Accountability-Partner so ungefähr. Wo man sagt, ja, das müssen wir jetzt machen. Da haben wir uns committed. Wenn du es alleine machst, dann gibt es den halt nicht mehr. Und der andere Punkt ist, dass ich am Anfang schon sehr viel wirklich in die Wissensvermittlung gehen wollte, also wirklich selber Podcasts erstellen mit dem ganzen Inhalt. Und das ist natürlich nochmal viel, viel aufwendiger, als wenn ich jetzt ein Interview mache. Und ich weiß, der Interviewgast, der kennt sich aus, der redet darüber. Natürlich, ich kenne mich auch aus zu dem Thema, aber trotzdem ist es nicht so, dass ich das im Prinzip ja will, dass ich da einfach mich hinsetze und sage, jetzt labere ich mal los, sondern da habe ich dann schon den Anspruch, dass ich zumindest die Fakten nochmal recherchiert habe, dass sich da bisher nichts geändert hat und so weiter. Und da ist es schon ein Aufwand, aber es macht auch Spaß. Es ist interessant. Ich mache das auch mit YouTube-Video. Also das ist nochmal die andere Zusatzaufwand, merkt man schon. YouTube, also Videoaufnahme ist um einiges aufwendiger, als wenn man nur hier so einen Podcast macht mit Stimmen. Aber es macht Spaß, ist interessant und ja, fordert mich auch. Und natürlich, wer von euch jetzt im Thema Batterietesting ist, der kann sich den gern abonnieren. Wer da nicht drin ist, kann sich auch den abonnieren. Und natürlich dann zuhören, hoffentlich.
Das heißt, den gibt es bei YouTube, aber auch bei allen anderen Podcast-Apps, ne?
Genau. Also es gibt den auf jeder Podcast-Plattform, dann natürlich ohne Video. Und dann auf YouTube noch mit Video.
Mhm. Ja, das klingt sehr gut. Du hattest in der letzten Folge ja schon kurz erzählt, was im Rahmen eures Podcasts an der Hydrogen Bar die lustigste Geschichte war. Mhm. Was ist denn die lustigste Geschichte, die dir jetzt beim Batterie-Podcast passiert ist?
Ja, also in gewisser Weise lustig und beschämend ist, dass meine letzte Sommerpause war, glaube ich, ein halbes Jahr lang. Weil da habe ich halt eine Sommerpause angefangen und dann kam ein Projekt, das mich ziemlich gefordert hat. Und dann ist halt einfach ja dieser Podcast hinten runtergefallen. Weil das ist ja dann doch irgendwie leicht 4 Stunden, die da für so eine 15, 20 Minuten Episode draufgehen, wenn man da jetzt wirklich recherchieren muss und so weiter und nochmal die Struktur überlegt. Und das war eine Zeit, wo ich dann noch keine Interviewpartner hatte oder wo ich noch nicht Leute interviewt habe. Und dann, ja, ist es einfach quasi zu einer längeren Sommerpause geworden, die dann bis in den Januar reinging. Aber ich habe es wieder angefangen. Das ist ja, dafür bin ich schon stolz.
Das ist immer die Hauptsache, weitermachen quasi, ne? Ja, okay. So, jetzt müssen wir nochmal vom Johannes zurück auf euch beide. Und als nächstes wollten wir über Batch to Engineering sprechen, eure gemeinsame Unternehmung. Herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle zum einjährigen Jubiläum. Ich hoffe, da gibt es ein paar Freigetränke von der Hydrogen Bar.
Ja, ja, ja.
Erzählt ja, mal, wie mir. Kam es zu der Gründung? Was macht ihr da?
Ja, danke. Ja, das Problem ist, dass die Freigetränke tatsächlich alle in Eckenfelden rumstehen, eben halt in der Kühlmühle, über die wir letzte Woche ja schon kurz gesprochen haben. Und wir uns einfach jetzt mal ja, sozusagen für einen Abend jetzt verabreden müssen, an dem wir uns betrinken. Das ist ein bisschen komisch, aber langsam häufen sich die Flaschen da so ein bisschen an. Das ist so. Aber ja.
Das ist das Problem am Remote Work. Wir haben ja eigentlich jetzt nicht so dieses Büro, wo wir jeden Tag zusammenkommen. Und das muss man dann schon einplanen.
Ja, genau. Jetzt muss man
einen Termin
für das gemeinsame Trinken finden. Ja, genau. Ja, genau. Ich glaube, die Gründung, die war dann so ein logischer nächster Schritt oder halt zumindest so habe ich irgendwie empfunden. Die Geschichte war ja logischerweise, wie ihr es ja wisst, wir hatten ja schon vorher eigentlich die gemeinsame Firma, die letztendlich den Podcast eben halt gestemmt hat, den Hydrogen Bar Podcast. Da war die Firmengründung damals nötig quasi, als die ersten Sponsoren dann halt dazu kamen. Und wir dann halt Einnahmen einfach halt hatten. Wir sind da jetzt um Gottes Willen nicht reich geworden und sowas. Also das ganz und gar nicht. Aber es gab halt einfach sozusagen Unternehmen, die uns da Geld gegeben haben. Und dann, eben halt war das einfach nötig, dass man da ein Unternehmen gründet. Das war seinerzeit eine GbR. Also wirklich jetzt halt ganz simpel und schnell einfach diese GbR gegründet, um das managen zu können. Zu der Zeit, als wir die GbR gegründet haben, Johannes, da waren wir, glaube ich, gerade beide beim TÜV. Nee, da war ich noch nicht beim TÜV, glaube ich, als das losging. Aber du warst also beim TÜV.
Es gab so eine Zeit, wo wir, glaube ich, für ein Jahr oder ein bisschen weniger als ein Jahr beide beim TÜV Süd gearbeitet haben.
Ja.
Aber es war wirklich so, ich habe am Anfang da gearbeitet und dann, als nachdem Martin gekommen bin, habe ich dann irgendwann meine Zelte zusammengepackt.
Naja, genau.
Ist da ein Kausalzusammenhang?
Ja, genau.
Nicht so wirklich.
Nicht so wirklich.
Ja. Wir haben ja auch in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Wir hatten wirklich relativ wenig miteinander zu tun. Also es gab schon die Anknüpfungspunkte, aber es war schon, ich war ja im Batteriebereich und Martin im Wasserstoffbereich und natürlich redet man ab und zu, kann man jetzt die Batterietester auch für Wasserstoff hernehmen. Oder dann gibt es Projekte, wo irgendwie ein Kunde ein Wasserstoff- und Batteriesystem zusammen hat oder so. Aber es war nicht die Regel. Ja. Und ich bin dann halt irgendwann gegangen, weil ich aus China weg wollte und weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt einfach mal was Neues ausprobieren. Es war gar nicht so der Gedanke, oh, ich muss vom TÜV Süd weg, sondern eher irgendwo, ja, fast schon diese Midlife-Crisis, war das jetzt alles in meinem Leben? Aber so ungefähr eher in dem Sinne, was kann noch mehr kommen? Und dann bin ich halt, habe ich gekündigt, bin zurück nach Deutschland und habe dann Interviews geführt, aber halt für neue Jobs. Und irgendwann hat sich das halt ergeben, dass ich dann selbstständig angefangen habe, die Firmen zu beraten, im Bereich Batterietesting hauptsächlich. Und ja, so ging das dann wirklich los mit meiner Selbstständigkeit, meiner Freelancer-Tätigkeit. Und natürlich, wir waren ja weiterhin in Kontakt, fast jede Woche, Martin und ich. Und dann redet man natürlich über die Höhen und Tiefen, sowohl des Angestelltenlebens als auch des selbstständigen Lebens. Und irgendwann war es halt so weit, dass ja, wir dann gesagt haben, lass uns das doch gemeinsam machen. Und so kam dann die Fortentwicklung in die Batch 2 Engineering GmbH.
Ja, genau. Mhm. Und es war tatsächlich so, wie es Johannes schon gesagt hat, bezüglich dem TÜV, so war es bei mir auch. Das war jetzt bei mir jetzt wirklich auch nicht die Entscheidung, gegen den TÜV da wegzugehen. Muss man, ohne da jetzt irgendwie jetzt Werbung machen zu wollen, aber man muss schon sagen, eben, der TÜV Süd, das ist wirklich ein hervorragender Arbeitgeber. Und sozusagen in 99 von 100 Welten wahrscheinlich halt wäre ich da geblieben quasi und hätte da ein tolles Leben eben als Angestellter des TÜVs wahrscheinlich gehabt. Aber dieser Reiz, jetzt einfach das halt selbst zu probieren und selbst was auf die Beine zu stellen und das halt auch noch zusammen, da diese Chance eben halt das mit Johannes zusammen zu machen, die war einfach so verlockend quasi und so groß auch, dass die Entscheidung dann auch sehr schnell eigentlich klar war, ja, natürlich, das mache ich. Und ich bin da schon auf der einen Seite halt zumindest mit so einem halben weinenden Auge eigentlich vom TÜV weg, muss ich schon sagen, aber natürlich so im Nachhinein dieser Thrill und dieser Spaß und diese Höhen und Tiefen auch, die man jetzt halt mit dem eigenen Unternehmen erlebt, die sind natürlich eine andere Liga quasi und das möchte man auch nicht missen. Insofern war das zu 100% die richtige Entscheidung, sozusagen da wegzugehen und sozusagen selbst was auf die Beine zu stellen. Wenn ich mich anders entschieden hätte, wahrscheinlich wäre ich jetzt auch nicht unglücklich, ganz und gar nicht wahrscheinlich. Aber so muss man auf jeden Fall sagen, ja, das ist halt schon, wenn ich das mal so lapidar sagen darf, er ist halt super geil, jetzt einfach da was Eigenes zu haben.
Kann man, glaube ich, gut nachvollziehen, eure Geschichte. Euer Firmenname, Batch 2 Engineering, im Logo erkennt man, da ist auch ein H2 drin versteckt. Was sagt der aus?
Ja, ich glaube, du hast es schon erkannt, logischerweise, halt die ersten drei von den Buchstaben, eben halt BAT, die stehen halt für Johannes Spezialbereich, die Batterie. Und dann hinten eben halt das H2, steht logischerweise für Wasserstoff, das ist so ein bisschen halt mein Bereich. Und ja, jetzt wird es dann kompliziert. Dieses C in der Mitte, das ist quasi, wenn man das im Logo sieht, dann sollte so ein verkapptes Kaufmanns-und eben halt sein. Und soll diese Verbindung eben halt zwischen Batterie und Wasserstoff herstellen. Aber wir haben schon auch gemerkt, dass das tatsächlich ein bisschen erklärungsbedürftig ist und nicht so selbsterklärend ist, wie wir es gedacht hätten am Anfang.
Aber es war unser Ziel, nicht einen weiteren Firmennamen mit Hai zu machen.
Ja.
Und das haben wir wenigstens geschafft.
Das haben
und
wir
trotzdem
geschafft.
Trotzdem haben wir das H2 drin.
Ja, genau.
Ja. Was sind eure unterschiedlichen Dienstleistungen denn hier bei Wasserstoff und Batterien?
Ja, also ich kann ja mal mit den Batterien anfangen. Wobei, oder eigentlich ist es sehr identisch, weil man muss schon sagen, Martin und ich sind quasi beruflich wie Zwillinge aus verschiedenen Bereichen. Also wir haben beide mehrere Testlabore aufgebaut. Wir waren im Testing selber aktiv. Wir haben mit Kunden gesprochen, haben quasi Business entwickelt. Ich halt im Batterietesting und Martin im Wasserstofftesting. Und das wenden wir halt jetzt an. Und da geht's um Aufbau von Testlaboren und Testkapazitäten zu, wie teste ich? Also im Prinzip das Management von Testkampagnen und Erstellung von Testspezifikationen und so weiter zu Marktzugangsvoraussetzungen. Also was muss ich eigentlich machen, damit ich mein Produkt verkaufen kann in dem europäischen Markt? Und das halt auf der Batterieseite und auf der Wasserstoffkomponentenseite. Und dann gibt's natürlich noch das Thema Trainings, das immer wieder aufkommt. Mhm. Und wo wir natürlich auch aktiv sind.
Ja. Auf der Wasserstoffseite hat man immer noch dieses Thema Sicherheitskonzept und Explosionsschutz. Mhm. Ist natürlich immer so was, was halt immer mit aufploppt, nicht nur jetzt im Laborbereich, da natürlich ganz besonders, da ist das natürlich ein ganz besonders heikles und heißes Thema, eben halt gerade halt, weil ja sozusagen halt per Definitionem so ein Prüfmuster auch mal versagen kann. Und es dann halt möglicherweise dazu Freisetzungen kommt von Wasserstoff und dann hat man halt möglicherweise dann halt explosionsfähige Atmosphären und so weiter und so fort. Das brauche ich ja, ist ja selbsterklärend. Aber auch in anderen Bereichen halt, wenn jemand jetzt ein Elektrolysesystem halt auf den Markt bringt oder das halt irgendwo aufgebaut werden soll und in Betrieb genommen werden soll oder wenn jemand ein stationäres, vielleicht ein Brennstoffzellensystem hat, was mit Wasserstoff dann logischerweise betrieben wird, oder selbst wenn jemand ein Gaselager hat und dort verschiedene Gase einfach lagert und dann gibt es vielleicht Befüllpunkte und Entleerpunkte und so weiter, hat man immer dieses Thema Explosionsschutz. Und das ist schon so einer der Schwerpunkte, an denen ich jetzt zumindest in den letzten Monaten jetzt arbeite, hat sich so rauskristallisiert. Ich meine, man macht halt auch das, was die Kunden von einem wollen, das ist ja auch klar. Aber tatsächlich gibt es eine Reihe von Anfragen, eben halt die speziell in dieses Thema Explosionsschutz, Sicherheitskonzept und auf der Betreiberseite dann halt Gefährdungsbeurteilung gehen, weil dort es mit Wasserstoff halt zu Verhalten und zu Mechanismen kommt, die vielleicht viele von den Kunden, die eher jetzt den Umgang mit anderen Medien gewohnt sind, durchaus auch brennbaren Medien, die vielleicht mit Gas viel zu tun hatten, quasi jetzt mit Erdgas oder die mit Benzin und Diesel sozusagen aufgewachsen sind, halt dann trotzdem diese Wasserstoffseite so ein paar Spezifika sozusagen halt bereithält, die jetzt dort noch nicht vorkommen quasi. Und das ist so jetzt, glaube ich, so ein bisschen jetzt gerade der Schwerpunkt, in dem wir da in dem Wasserstoffbereich unterstützen. Aber diese Labore, die sind, wo bis der Johannes gesagt hat, das ist natürlich das, wo letztendlich das Volumen dann entsteht, weil diese Beratungen rund um den Explosionsschutz, das sind halt logischerweise dann oftmals ein bisschen halt kleinere Projekte, die natürlich trotzdem super sind, die ich auch super gerne mache, aber natürlich jetzt wirklich den Umsatz machen wir natürlich dann eher mit den größeren Laborprojekten. Ja.
Mhm. Aber ihr testet nicht selbst, ihr berät, wie die Leute, die die Produkte auf den Markt bringen wollen, testen müssen, aber ihr könnt keine eigenen Tests durchführen, oder?
Ja, im Prinzip ja. Also es gibt schon so ein Zwischending, dass wir ab und zu wirklich im Doing unterstützen. Also dass wir zum Beispiel mit Testequipment, das wir ausleihen können, dann wirklich den Kunden auf quasi Short-Notice-Basis unterstützen können. Aber es ist nicht so, dass wir ein eigenes Testlabor haben.
Ja. Noch nicht.
Ja, genau. Noch nicht. Aber so wie es Johannes gesagt hat, eben halt dafür, ja, dass wir noch kein eigenes Labor haben, ja, sind wir ganz schön viel am Testen. Als halt wirklich dann halt oft auch in dem Doing dann halt Engpässe gibt oder auch halt Engpässe jetzt nicht nur was Manpower angeht, sondern auch was halt Wissen oder Erfahrung oder Expertise angeht. Aber so wie es der Johannes gesagt hat, in der Regel ist dieses Testing dann ein Testing, was beim Kunden vor Ort stattfindet, wo wir möglicherweise halt Equipment mitbringen, eben halt was dort halt jetzt vielleicht fehlt oder was dort jetzt gerade nicht benutzbar ist oder wie auch immer, wo sozusagen dann Lücken halt gestopft werden in gewisser Hinsicht. Aber würde schon sagen, ist jetzt nicht nur ein Randthema oder sowas oder halt so ein Dings, wo man sagt, ja gut, dann machen wir halt einmal einen Test oder sowas, sondern ist schon einer der Schwerpunkte tatsächlich auch, dass wir eben halt bei den Kunden tatsächlich dann halt Tests zum einen durchführen oder die Durchführung halt begleiten oder unterstützen und zum anderen dafür entsprechend dann auch halt Konzepte, sowohl was die Sicherheit angeht, als auch was die Anlagenkonzepte angeht, dann erarbeiten. Ja. Mhm.
Wenn wir jetzt mal den Blick in die Kristallkugel werfen, 10 Jahre voraus, was sind eure Ziele mit Batch-to-Engineering? Das eigene Labor zum Beispiel?
Ich glaube, dieses eigene Labor ist, glaube ich, ich möchte fast sagen, eine Frage der Zeit. Halt, sobald sich da halt ein Use Case ergibt oder ein Business Case ergibt, dann werden wir das machen. Da ist, glaube ich, logisch, dass das eine Option ist. Ich meine, es könnte halt so sein natürlich, dass speziell im Wasserstoffbereich vielleicht dieses Risiko halt da ist, dass einfach das Volumen nicht groß genug ist, dass es sich rentiert. Weil wenn man jetzt ein sauberes Wasserstofflabor aufsetzen möchte, ist das halt auch investmentintensiv, das muss man schon sagen. Und da muss natürlich auch die Auslastung dann da sein, um da auch auf den grünen Zweig zu kommen, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Aber wenn sich's ergibt, dann ist das natürlich eine valide Option, um Gottes Willen. Selbstverständlich, da wären wir ja doof, wenn wir es nicht machen würden, das ist klar. Ansonsten, ja, haben wir schon das Ziel, eigentlich halt zu wachsen und auch Mitarbeiter hinzuzugewinnen. Wir sind gerade jetzt ja zu fünft. So soll es auch weitergehen. Wir wollen da natürlich auch Projekte auf mehrere Schultern verteilen und auch natürlich dann so viel an Kapazitäten auch anbieten, auch dass wir jetzt keinem Kunden jetzt irgendwie absagen müssen oder sowas, weil wir keine Zeit haben. Insofern ist das schon ein Ziel, auch jetzt rein halt von der Zahl von den Köpfen her zu wachsen in den nächsten Jahren. Wo es hingeht, das wird sich zeigen. Ich meine, man erlebt es jetzt auch im Moment, die Ingenieurbüros, die halt in den letzten Jahren jetzt im Wasserstoffbereich sehr stark gewachsen sind, die da halt jetzt ein paar Dutzend Leute haben oder sowas, da gibt's ja durchaus jetzt einige, die tun sich natürlich jetzt auch in den letzten Monaten extrem schwer und mussten dann auch wieder auch Leute abbauen, leider. Insofern muss man natürlich schon auch schauen, nicht zu sehr in so eine Hurra-Mentalität zu verfallen und links und rechts jetzt da Leute einfach hinzuzuholen, einfach um zu wachsen. Aber wir sind nicht, Robert, sind wir uns, glaube ich, einig, aber da kannst du gleich noch was dazu sagen, Johannes. Wir sind nicht auf einem Stand, wo wir sagen, ja, wir möchten hier zu zweit halt in unserer Suppe rühren quasi und das machen wir in 10 Jahren auch noch. Sondern wir möchten schon natürlich die Chancen auch nutzen, die sich hoffentlich eben bieten oder die sich aktuell auch schon bieten und dann eben auch wachsen als Unternehmen.
Ja, genau. Und man muss halt schon sagen, Batch-to-Engineering gibt es jetzt seit einem Jahr. Insofern ist es fast schon ein bisschen vermessen, dann einen 10-Jahres-Plan aufzustellen. Aber wir sind zumindest zuversichtlich, dass die nächsten Jahre dass es uns geben wird und dass wir dann auch wirklich unsere nächsten Schritte machen, um das auf wirklich größer zu machen als nur uns beiden. Das ist auf jeden Fall der Punkt und wo wir auf dem Weg sind und auch unser Ziel.
Mich würde nochmal interessieren, was wäre denn so ein typischer Kunde jetzt bei euch, damit das vielleicht für die Zuhörer nicht ganz so abstrakt ist? Ich stelle mir das jetzt so vor, da ist ein Unternehmen, das möchte vielleicht eine neue Batterie auf den Markt bringen und das kommt dann zu euch und sagt, helft mir, dass ich das Produkt am Ende so zertifiziert bekomme, dass das auf den Markt gebracht werden darf. Ist die Vorstellung so korrekt? Wäre das ein typischer Kunde für euch?
Also das ist ein Fall, gerade dann in Hinsicht auf diese neue EU-Batterieverordnung, die jetzt seit 2 Jahren wirklich aktiv ist. Oder seit einem Jahr eigentlich so richtig aktiv und seit 2 Jahren bekannt. Aber man muss schon sagen, unsere Kunden sind sehr, sehr weit gefächert. Was vielleicht einerseits gut ist, andererseits auch ein bisschen schwer macht für uns, dass wir nicht sagen können, das ist unser Kundenprofil und wir müssen nur diese Kunden finden und machen wir Business mit denen und können denen helfen. Sondern es reicht halt wirklich von Testlaboren zu Batterieentwicklern zu Firmen, die Batterieproduktionen aufbauen, zu der TIC-Industrie, also der quasi Testing, Inspection, Certification Industrie. Es ist wahnsinnig breit und dann genau, was Martin ja gesagt hat mit Sicherheitsbetrachtung bei Gaselagern, da ist man nochmal viel, viel breiter unterwegs.
Ja. Ich würde schon sagen, so im Wasserstoff sind es vielleicht 3 Felder und Kunden, für die wir aktiv sind. Und das ist auf der einen Seite eben halt wirklich die Herstellerseite, wo wir eben halt für Komponentenhersteller oder für Systemhersteller eben aktiv sind, wo genau eben halt solche Fragen beantwortet werden, wie du sie gerade gestellt hast. Ja, was muss ich denn machen, um eben Marktzugang zu erlangen? Was brauche ich da für Zertifizierungen? Wie muss die Konformitätserklärung aussehen und so weiter und so fort? Auf der anderen Seite haben wir dann eben halt die Betreiber von den Systemen, die dann, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, eher dann Unterstützung brauchen, rund um diese Themen wie Gefährdungsbeurteilung und Explosionsschutz. Und auf der dritten Seite sind es dann wirklich die Labore. Und das ist speziell im Wasserstoffbereich, speziell so ein bisschen aktuell jetzt an Hochschulen und Institute halt gebunden. Ich hoffe sehr auch, dass in der Wirtschaft sich wieder mehr so Labore irgendwann etablieren, speziell bei den Herstellern. Aber eben halt für die Hochschulen und für die Institute dann tatsächlich halt Laborplanung und Umsetzung von A bis Z. Und das beinhaltet alle diese Service. Und dann auch natürlich halt Due Diligence bezüglich Lieferanten und die Erstellung von Business Cases, die Marktanalyse, die Layoutplanung und so weiter und so fort, wirklich von Anfang bis Ende. Ich glaube, so kann man es im Wasserstoffbereich so ein bisschen halt strukturieren. Die Labore, die Hersteller von den Komponenten und die Betreiber von den Systemen.
Ja, danke für die Einordnung. Jetzt müssen wir mal mit Blick auf die Zeit vielleicht auch schon so Richtung Abschlussfragen kommen.
Um Gottes Willen, geht schon wieder aufs Ende zu.
Ja. Ja. Vielleicht mal den ganz großen Wurf gewagt. Ihr kriegt ja jetzt viel mit und also was aktuelle Trends betrifft bei Batterie und Wasserstoff, dann eben durch euren Kontakt zu den Kunden. Ich fange mal an mit der Frage nach der europäischen Batterieproduktion, insbesondere für die Elektromobilität. Gelingt da der Aufbau einer europäischen Produktion? Wir haben ja jetzt zuletzt auch mitbekommen, beispielsweise, dass Northvolt durch Leiten übernommen wurde und da der Weiterbau des Batteriewerks in Schleswig-Holstein ja im Gespräch ist. Was sagt ihr dazu?
Das ist ein schweres Thema.
Also, wenn es einfach wäre, würden wir nicht drüber sprechen.
Genau, ich bin da auch im Kontakt mit einigen, die wirklich tief in der Branche drin sind. Und man muss schon sagen, man muss viel Optimismus haben, um da wirklich einen zukünftig signifikanten Marktanteil der Europäer zu sehen. Also was es auf jeden Fall geben wird, oder das kommt dann vielleicht auch auf die EU drauf an, aber was es wahrscheinlich geben wird, ist, dass Batterien von chinesischen Herstellern in Europa gefertigt werden. Es wird auch Nischenhersteller, europäische Nischenhersteller geben, die sich da ihren kleinen Bereich erobern, der halt von den großen Playern als zu unwichtig dargesehen wird. Aber dass irgendwie wirklich ein europäisches Firma wettbewerbsfähig zu den chinesischen Playern wird, das bezweifle ich stark. Weil die Chinesen haben halt einfach eine überwältigende Lieferkette. Sie sind im Besitz der ganzen Materialien, haben die Minen, haben die Raffinerien dafür. Es ist alles zusammen, alles abgestimmt. Und dann sind sie auch noch wirklich führend mit den Entwicklungen, mit den Chemien, mit den Additiven, wie man das zusammenmixt, weil die einfach diese Manpower haben. Ich habe zuletzt mal bei einem Vortrag gehört, dass die in China gibt es, glaube ich, 1500 Professuren für Batterietechnik, in Deutschland oder ja, ich glaube Deutschland war das, sind es irgendwas um die 20. Selbst wenn man das dann nochmal die europäischen Staaten nimmt, ist man da noch weit, weit abgeschlagen. Und ja, da ist halt die Frage, wie will man wettbewerbsfähig sein, gerade wenn natürlich solche Firmen wie VW, BMW, Mercedes und so weiter alle unter extremem Kostendruck stehen, die sparen müssen, die können sich's halt nicht leisten, dass sie irgendwie eine Batterie, die nicht wirklich besser ist, als eine Batterie von CATL zum Beispiel für irgendwie 30%, 40%, 50% mehr einkaufen. Es geht vielleicht bei wirklichen Spezialsachen, wieder diese Nischen, wenn man jetzt irgendwie Supersportwagen macht. Aber ich habe da wirklich eine gewisse pessimistische Einstellung. Und letztendlich, so böse es klingt, ist vielleicht der einzige Weg, der vielleicht zum Erfolg führen kann, ist, sich abzuschotten, wie halt Trump das macht, wie China das natürlich auch in vielen anderen Bereichen gemacht hat. Also China hat nicht zugelassen, dass Verbrennerautos so einfach nach China importiert wurden. Da mussten alle Firmen dann Joint Venture aufbauen in China. Das sind halt Sachen, da kann man politisch dagegen vorgehen, aber diese Politik sieht man halt im Moment nicht in der EU. Drum bin ich da etwas pessimistisch, weil ich halt nicht sehe, wie wir da irgendwie annähernd preislich wettbewerbsfähig sein werden mit den chinesischen Herstellern und gleichzeitig die gleiche Performance liefern können. Ich weiß nicht, wie seht ihr das denn aus euren Gesprächen?
Also wir hatten eine Folge auch dazu gemacht, die ist jetzt aber schon eine unserer ersten Folgen gewesen. Die war mit dem Philipp Wunderlich. Vielleicht sollten wir den dann besser nochmal einladen. Was mich nochmal interessieren würde, wenn ich noch eine Frage, vielleicht meine Abschlussfrage zurückgeben darf. Was ist denn gerade technologisch im Batteriebereich interessant? Sind das Lithium-Ionen-Kunden, die ihr habt, oder sind da ganz andere Technologien gerade auch bei euch im Fokus?
Nein, Lithium-Ionen ist schon das Wichtigste. Das sind halt die Batterien, die am besten verfügbar sind. Die sind durchgetestet, sie sind industrialisiert. Die fallen im Prinzip von den Bändern und sind einfach herzubringen. Es gibt natürlich noch andere Sachen wie diese typische Redox-Flow-Batterien oder so. Aber da muss man schon sagen, das sind halt eher dann wiederum diese Nischenanwendungen. Lithium-Ionen mit diesen ganzen Abwandlungen, also NMC, LFP, das sind schon die Platzhirsche. Allein schon, weil die Automobilhersteller die alle brauchen und dadurch eine riesige Nachfrage ist. Und dann ja nimmt man die natürlich auch in den Energiespeicher, in den Stationärbatterien her, weil sie halt günstig sind und da sind im Prinzip.
Die fallen einfach vom Band runter, hast du gesagt.
Ja, also es klingt so, gut. Ich habe gehört, in China ist die Auslastung von den Batterieproduktionslinien sehr gering. Das heißt, da jeder chinesische Batteriehersteller, wo man Zellen einkaufen will, der wird sie einem mit Freude verkaufen.
Ja. Wenn wir dahin kommen beim Wasserstoff, wäre auch gut.
Ja, genau. Ja.
Ja, wobei beim Wasserstoff, das soll es ja auch dann nicht so sein, dass wir dann die Elektrolyseure alle aus China kaufen. Ja. Irgendwie jemand muss ja die Steuern zahlen hier in Deutschland, oder?
Ja, genau. Ja, genau. Ich glaube, die Hydrogen Bar, die schließt jetzt langsam auch.
Ja, vielen Dank, dass wir... Nee, vielen Dank an euch eigentlich, dass ihr wieder da wart, ja.
Ja, ja, an uns alle, dass wir gemeinsam hier waren.
Ja.
Ich denke, wir kommen auch gerne nochmal wieder.
Ja, gerne. Ja, auf jeden Fall.
Genau, bis dahin müssen wir an der Stelle vielleicht am Ende nochmal einen kleinen Werbeblock reinschmeißen. Leute, wenn euch das gefallen hat, schaut nach der Hydrogen Bar, schaut nach Energopolis, abonniert uns, genau. Ja, schreibt Kommentare, gebt uns ein Like. Darüber freuen wir uns und das hilft uns gegenseitig weiterhin so spannende Gäste einzuladen und ja, zu plaudern.
Genau. Eine Sache hast du vergessen, habe ich aber letzte Woche auch, nicht nur Energopolis und den Hydrogen Bar Podcast, sondern auch den Battery Testing Mentor Podcast.
Ja, natürlich.
Genau. So. Wir werden auch alles verlinken bei uns, auch Batch to Engineering werdet ihr dann finden, auch den YouTube-Kanal vom Johannes zum Battery Testing Mentor und genau, schaut da gerne überall rein.
Ja, genau. Wir haben noch eine Webseite und eine E-Mail-Adresse, die wir immer sehr gerne erwähnen. www.hydrogenbar.de ist die Webseite und die E-Mail-Adresse ist kontakt@hydrogenbar.de Und wir freuen uns immer, wenn uns jemand schreibt und uns Feedback natürlich gibt, auch vielleicht Anregungen für neue, interessante Ideen und Themen gibt. Wir antworten nicht immer sofort am selben Tag, leider. Ich muss mich da immer so ein bisschen entschuldigen oder muss um Entschuldigung bitten. Aber wir antworten drauf, ich verspreche es. Insofern, wir freuen uns immer sehr, wenn uns Feedback erreicht.
Ja, prima. Dann freuen wir uns auch auf euer Feedback und an der Stelle sagen wir erstmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, auch von mir danke. Wir drücken euch die Daumen mit dem Podcast, mit Batch to Engineering und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, bis bald.
Danke. Tschüss. Auch neu. Bis bald.
Ciao. Danke, ciao.